Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe, heißt das neue Buch der Schriftstellerin und Psychologin Helga Schubert. Sie ist ja einem großen Publikum bekannt geworden, als sie vor 3 Jahren den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat mit einem Text aus ihrem Buch Vom Aufstehen, das dann auch direkt ein Bestseller geworden ist. In ihrem neuen Buch erzählt Helga Schubert vom Leben und im Alltag mit ihrem Mann, der letzten Freitag 96 Jahre alt geworden ist, und seit einem halben Jahrhundert teilen die beiden ihr Leben und seit 15 Jahren pflegt Helga Schubert ihn. Guten Morgen, Frau Schubert, herzlich willkommen.
Guten Morgen, ich freue mich, dass Sie mich anrufen. Und die Musik war eben genau mein Fall.
Na schön, da haben wir Sie ja gut eingestimmt. Frau Schubert, Sie leben ja auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern. Davon erzählen Sie auch in diesem Buch, von dem Garten, dem Draußen und Drinnen in dem Haus. Was sehen Sie denn, während wir miteinander sprechen?
Sonne. Hier ist totale Sonne und bis zum Horizont kein Mensch. Ich sitze im Wintergarten und es ist hier völlig einsam.
Und sieht Ihr Mann das auch? Hat er daran Freude, in den Garten zu gucken?
Ja, sehr große. Bis im Moment schläft er. Das Frühstück hat ihn schon sehr angestrengt. Er schläft jetzt. Sonst sitzt er sich genau in die Ecke des Wintergartens. Da kann er das Vogelhäuschen sehen und die über uns sind Wildgänse, Schwärme. Es bauen alle möglichen Vögel hier ihre Nester. Also das ist hier ein Vogelparadies. Und er freut sich darüber.
Das klingt toll. Schade, dass ich Sie nicht besuchen konnte. Sie beginnen ja Ihr Buch auch mit dem Tagesanfang, wie Sie zu Ihrem Mann gehen und ihm den Zahnputzbecher bringen, wie es dann Frühstück gibt. Das hat gleich so einen Eindruck von Ritual oder Verlässlichkeit. Wie ist das denn, wenn so ein neues Buch von Ihnen herauskommt? Bringt das dann alles durcheinander bei Ihnen beiden?
Nein, ich habe ihm jetzt in letzter Zeit auch daraus vorgelesen und es bringt nichts durcheinander, weil ich einen tollen Verlag habe und einen tollen Pressechef, den DTV-Pressechef, die alles erst nach 10 legen, so wie Sie jetzt auch mit mir sprechen. Da ist der Pflegedienst weg und dann sind wir wieder allein und es bringt nichts durcheinander, weil einfach keiner eher zu uns kommt.
Das ist ja ein Text, der rückt einem quasi vom ersten Moment an sehr nah. Das sind ganz konkrete Bilder, auf die Sie erzählen, der flauschige Bademantel Ihres Mannes oder die Hände, die sich halten. Das sind oft auch ganz private Details, die Sie da preisgeben. Wie haben Sie das für sich entschieden, uns da so nah mit reinzuholen in Ihre Lebenssituation?
Ich habe mich entschieden, dass ich Literatur machen will. Und da habe ich gedacht, da muss ich das gesamte Material, was mir zur Verfügung steht, nehmen. Und das ist das nächste Material, was ich habe. Also Tschechow hat gesagt, man muss ganz kalt sein beim Schreiben. Und da habe ich alle Bedenken über Bord geworfen, die zum Beispiel mich selbst fragen würden, lieferst du ihn aus oder verrätst du ihn? Das ist alles nicht der Fall.
Nee, das machen Sie gar nicht. Sie haben ihm ja auch einen Fantasienamen gegeben, Derden. Ja. Warum war Ihnen das wichtig, dass er einen anderen Namen hat?
Den Namen gibt's ja nicht. Ich habe extra mal vorher gegoogelt. Das heißt, der, den ich liebe. Das ist diese Abkürzung dafür. Und das zeigt, dass ich von der Autobiografie ganz weg bin.
Ja, das ist klar. Sie haben ja auch ein Thema in dem Buch, ist ja auch die Würde derjenigen, die gepflegt werden. Haben Sie so eine ganz eindringliche Szene, die ist ganz kurz, wo Sie einen Mann treffen, der erzählt, dass er seine Frau mit einem nassen Waschlappen weckt und die steht auch noch daneben.
Wenn sie Albträume hat.
Ja, aber wie schafft man das denn, den anderen respektvoll zu behandeln?
Ja, erstmal muss man ihn lieben, aber ich glaube, man kann ihn auch respektvoll behandeln, wenn man ihn nicht liebt. Das sehe ich an unseren Pflegeschwestern und dem Pfleger, der hier kommt. Das ist eine Einstellung zu anderen Menschen. Es ist eine wohlwollende Einstellung und es ist eine auch christliche Einstellung. Und es ist eigentlich kommt es daher, dass man sich nicht höher fühlt, nicht besser fühlt, nicht wertvoller fühlt, lebenswerter fühlt als der andere, dem es jetzt eigentlich zufällig ja schlechter geht. Und dass man auch immer denkt, das könnte ich sein. Das könnte ich sein. Also ich könnte ja ganz genauso hilflos sein.
Wie ist das denn für Ihren Mann? Der war ja Psychologieprofessor. Sie haben auch bei ihm studiert. Er hat sehr viel gemalt. Sie haben 130 Ausstellungen, glaube ich, in Ihrem Haus gemacht. Ja. Wie ist das für ihn, in dieser Hilflosigkeit zu sein?
Na, indem er zu mir gesagt hat, und das fand ich eben ganz rührend, er sagte, wenn es dir mal so schlecht geht, dann mache ich das auch für dich. Und er kann kaum aufstehen aus dem Bett, ne? Aber er würde mich dann auflegen, wenn es mir in 10 Jahren so schlecht geht. Also er will natürlich auch seine Würde bewahren. Und wenn hier ein Fernsehteam kommt, so wie es gewesen ist, so, dann möchte er immer gerne, dass wir auch in die Galerie gehen, in der noch 800 Bilder von ihm stehen. Er hat ja über 1300 gemalt. Also er möchte immer gerne auch sagen, ich bin noch da. Und das mache ich von vornherein, dass ich das dann auch immer beim Kaffee trinken sage. Ich sage, nachher gehen wir dann noch runter und da freut er sich dann auch. Mhm. Also er möchte seine Würde bewahren. Und vor kurzem war eine Dame da und im Rausgehen am Zaun hat sie zu mir gesagt, ohne dass ich sie natürlich danach gefragt habe, das ist schön, sie bewahren seine Würde, und hat sie gesagt. Und das, denke ich, ist für den anderen auch gut, also für den Hilfsbedürftigen. Es ist nicht so, dass er sich jetzt als jemand fühlt, der ausgestellt wird oder so, sondern als ich ihm aus dem Buch vorgelesen habe, hat er sich so gefreut, dass ihm auch ein bisschen die Tränen gekommen sind. So, weil er ist dann auch ein bisschen stolz und so, ja.
Sie erzählen ja in dem Buch auch, dass Ihnen von verschiedenen Seiten geraten wurde, Ihren Mann weg und damit auch aufzugeben. Ja. Sie haben ihn dann zu sich geholt und ihn wahrscheinlich damit ja auch am Leben gehalten. Ist das auch ein Plädoyer gegen diese Art des Abschiebens von alten, kranken Menschen, Ihr Buch?
Ja, erstmal zu sich geholt. Es war so, dass er 2 Wochen in der Palliativstation war, 2018, und von dort ein Dringlichkeitsantrag gegangen ist an das Hospiz. Wir haben uns das kurz angeguckt und er hat gesagt, gut, er würde dann gern malen, aber zu Hause würde er dann gerne hier übernachten. Also zu sich geholt bedeutet nur, ich habe ihn von der Palliativstation nicht ins Hospiz gegeben, sondern zurück nach Hause. Er ist mit dem Unterschied, also mit der Unterbrechung der Palliativstation von 2 Wochen, ist er ununterbrochen immer hier. Und mein Plädoyer ist, dass man sich einfach nur diesen Menschen, die so ihr Leben auch doch nutzt, also vielmehr, die auch wirklich anderen Menschen sehr geholfen haben. Also er hat hunderten Leuten Vorlesungen gehalten, Medizinern und Psychologen und so, und plötzlich kann er das nicht mehr und jetzt soll er in ein Heim abgeschoben werden, vielleicht noch in ein Zweibettzimmer oder so. Ich finde das so menschenfeindlich, allein das von den Gedanken. Und es ist ja nicht nur so, dass mir gesagt wird, muss ihn ins Heim geben oder es ist jetzt deine Entscheidung, da kannst du niemand um Hilfe bitten, das ist deine Entscheidung, ihn ins Heim zu geben, sondern es wird mir ja sogar geraten, bestimmte Tabletten, die lebenserhaltend sind, einfach wegzulassen. Ja? Und ich habe ja ein Buch geschrieben über die Ermordung der Behinderten und Geisteskranken hier in Schwerin. Die Akten gibt es ja, und da hat man genau dieses Denken gehabt. Das Denken, es gibt lebensunwertes Leben. Und das finde ich unglaublich, dass das in Deutschland noch da ist. Ja? Mit
absolut
der Vergangenheit der sogenannten Euthanasie der Nazis. Mhm.
Ja. Sie machen ja auch Mut tatsächlich, wenn man das Buch liest, dann denkt man, man sollte sich wirklich vielleicht auch einfach mehr den eigenen Gefühlen trauen und nicht so der ärztlichen Expertise allein nur folgen. Aber Sie machen ja auch keinen Hehl draus, dass das doch auch für Sie sehr fordernd oft ist und Sie manchmal an Ihre Grenzen kommen. Was für eine Bedeutung hat denn das Schreiben da in dieser Lebenssituation für Sie?
Ja, das Schreiben, da habe ich mich ja jeden Tag drauf gefreut. Da wusste ich ja um 8 Uhr, wenn ich ins Bett gebracht habe, kann ich an meinen Laptop gehen. Und da konnte ich alles, was ich am Tag so gedacht habe und was ich auch traurig fand. Oder manchmal ist es einfach ganz furchtbar zu denken, dass man überhaupt nicht mehr spazieren gehen kann oder gar nicht mehr raus oder so, was ja alles so ist. Da habe ich das Schreiben für mich also sehr, sehr hilfreich empfunden. Also nicht nur, dass man es los wird, sondern dass man auch versucht, es literarisch zu gestalten. Und das Allerwichtigste für mich, ich schreibe ja seitdem ich 20 bin, jetzt bin ich 83, ist, dass man differenziert. Also durch das Schreiben bin ich gezwungen, die ganze Ambivalenz, die ich habe, auszudrücken. Und sonst wäre es ja vielleicht nur Traurigkeit oder es wäre nur Enttäuschung oder es wäre nur Überlastung oder es wäre nur so ein bisschen Harmonie, Illusion, wie wunderbar alles ist. Also diese ganze Ambivalenz, die man fühlt oder die ich geführt habe, konnte ich im Schreiben ausdrücken. Und jetzt kriege ich die ersten Rückmeldungen, die sagen, Mensch, man darf also auch geschafft sein. Man darf manchmal sogar den Tod des anderen wünschen als mögliche Erlösung von der gegenwärtigen Situation. Und man darf schlechtes Gewissen haben, man darf auch ärgerlich sein, man darf das alles. Hauptsache, man schafft es dem anderen, ein Leben zu ermöglichen, dass er selbst noch leben möchte. Ja? Mhm.
Und also, dass sie selbst auch leben möchten. Ja, ne? Aber ja. Sie erzählen ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, auch nicht nur vom Alltag jetzt, sondern auch die Geschichte dieser großen Liebe. Welche ja. Rolle spielt denn diese Erinnerung? Inwiefern trägt sie das durch den Alltag?
Ja, das ist ja die Hauptwoge sozusagen. Dass ich sage, also ich bin auch gläubig und ich sage, das ist eben dieses Leben, was ich jetzt schildere und was ich auch immer weiß. Ich habe ja keine Gedächtnisstörung. Es ist ja alles vor mir und hier um mich rum ist eine wunderschöne Landschaft, lauter Bilder hängen an der Wand und lauter Bücher sind da. Also die ganze Kultur, die wir eigentlich zusammen auch eingeatmet haben, die ist noch da. Es ist alles da. Und dass man nicht nur von der Gegenwart lebt, sondern auch dieses ganze Leben, was bisher ist, einbezieht. Ja, also dass man Ja sagt. Im Grunde genommen geht es um ein Ja sagen, ohne sich als Opfer zu fühlen und dass man das, was eigentlich jetzt ist, das ist unheimlicher Reichtum. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ja man ist mal gerade dabei, so ein bisschen zu resignieren und dann kommt was ganz, ganz Schönes. Dann denke ich, wenn du das bloß nicht vergisst. Ja.
Aber das vermitteln Sie auch ganz toll in dem Buch, Helga Schubert. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Sie und für Ihren Mann.
Dankeschön.
Und das neue Buch von Helga Schubert ist unter dem Titel Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe bei DTV erschienen. Es hat 272 Seiten und kostet 24 Euro.